Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. In der heutigen Episode ist mal wieder Zeit für eine Projektmanagement-Kaffeepause mit Jörg Walter, Experte für Projektmanagement im Maschinenbau und mir, Mike Pfingsten, Troubleshooter AD im Projektmanagement. Wir treffen uns mal wieder in der Kaffeeecke und quatschen locker und entspannt bei einer Tasse Kaffee über Themen im Projektmanagement, die uns gerade bewegen. Hallo Jörg!
Hey Mike, wie geht's dir?
Ja, ganz gut, soweit.
Du hier in der Kaffeeecke?
Ja, unglaublich, ne? Haben wir uns mal wieder getroffen hier. Ich habe auch einen lecker Kaffee.
Ja, ich auch.
Gerade vor mir stehen, der ist wirklich nett.
Ich auch, habe mir eben auch nochmal eingezogen. Mike, was gibt's denn Neues bei dir?
Software-Projektleiter und Software im Maschinenbau.
Okay.
Wir müssen echt mal reden. Mhm. Also, ich erlebe da momentan so ein Wahnsinn, was heißt momentan? Eigentlich erlebe ich schon seit über 10 Jahren, aber im Moment kommt es so richtig dicke. Ich glaube, Software und Maschinenbau, da prallen gerade so zwei Welten aufeinander.
Oder sagst du was?
Und ich würde das gerne mal mit dir zusammenbringen. Weißt du, dieses wirklich mal, ne, ich komme ja jetzt mal so erst der Software und Embedded und IT-Ecke.
Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Du hast ja Software-Vergangenheit.
Ja. Und du kommst ja so richtig aus dem guten alten Stahl- und Eisen-Maschinenbau-Kontext.
Ja, Öl an den Fingern.
Öl, sehr genau. Öl an, oh Gott, ich hatte Hydraulik im Semester.
Öl an den Fingern.
Was? Hydraulik, ein Semester Hydraulik, wer ist es noch? Hydraulik und Strömungslehre.
Ja, ja, okay.
Oh. Ja, und da gab es, dann mussten wir da Ventile vermessen. Hatten wir Öl an den Finger.
Das kenne ich auch. Ich habe im Studium Benzinmotoren an Prüfständen betrieben und quasi einmal in der Woche das komplette Ding zerlegt oder aufgebaut, andere Einstellungen. Also ich habe so 2 Jahre meines Lebens an der Uni bin ich mit schwarzen Fingern rumgelaufen.
Geil. Ja, aber das bringt mich doch eigentlich zu dem Punkt, wo ich echt heute mit dir mal drüber reden muss. Also um mal so ein bisschen den Kontext zu geben. Als ich damals 2000 fertig war mit meinem Studium, ne? Mhm. Mechatronik, Systemingenieur. Ja. Und ich kam ja schon ursprünglich aus dieser ganzen Embedded-Software-Ecke vorher in meiner Lehre und jetzt bin dann auch im Sommer 2000 wieder in ein Embedded-Projekt, ne, System für ein Automobil, reingefallen, ja, stolpert, ja, also quasi wieder hacken, wie wir das so kannten.
Mhm.
Da hatten wir die Situation, überlegt man, das ist schon bald 18 Jahre her. Es gab so 3 Fraktionen. Es gab so die alten Softwareker, so die alten, so die richtig alten Hasen.
Die noch mit Lochkarten programmiert
haben. Genau, die haben mit Lochkarten programmieren gelernt und die konntest du ein Hexcode-Ausdruck geben. Ne? Also ich weiß nicht, wer von euch oder du mal noch früher ein C64 und die C64-Zeitschrift hatte. Da konnte man ja sich die Programme abtippen. Ja, das waren ja dann diese Wüste von Hexzahlen.
Mhm. Mit der Prüfsumme.
Mit der Prüfsumme, ja genau, mit der Prüfsumme. So.
Ja.
Und das sind die Freaks, den konntest du deinen Code geben, deinen Assembler-Code und dann hat er da drauf geguckt, wie bei diesem C64-Ausdruck und hat gesagt, da unten, da ist ein Sprungfehler.
Mhm.
Und ich guck da drauf und denk so, wo ist überhaupt der Sprungbefehl? Ja. das waren so die eine Gruppe.
Mhm.
Das waren auch, die waren in ihrer Disziplin absolut unschlagbar. Dann gab es die Fraktion, ich sag mal, die keinen Software-Background hatten. Also Konstrukteure, Hardware-Entwickler, Manager. Meistens ja, in unserem Kontext sind sie ja meistens ursprünglich auch mal irgendwann in ihrer fachlichen Disziplin geworden und sind dann in die Führungsebene gegangen. Also all die jetzt irgendwie alles Mögliche an Vergangenheit haben im Engineering, aber eben nicht Software.
Mhm.
Und dann gab es uns, wir Jungspunte, Absolventen von der Uni.
Mhm.
Und ich sag dir eins, Embedded Software im Automotive am Anfang der 2000er Jahre, das war wilder Westen.
Kann ich mir gut vorstellen, ne?
Das war so richtig. Wir haben da gemacht, ne? Es gab gerade so ein paar Technologiesprünge zu der Zeit.
Mhm.
Ja, also erstmal gab es den Grundsatzsprung, ja, ist jetzt weg von die Software ist nur irgendwie im Autoradio oder so oder vielleicht im Dashboard, also ne, mit Tachoanzeiger.
Ja.
Sondern wir können die jetzt auch miteinander vernetzen, ja. Ich kann das Motorsteuergerät, an das ABS-Steuergerät, ans Dashboard, an das, an die Dachbedieneinheit dran stöpseln und die können miteinander reden. Ja, damals, das war so das eine. Ja. Und damit verbunden eben halt einfach auch plötzlich die Erkenntnis, vor allem in der Fraktion der Ahnungslosen wäre jetzt doof. In der Fraktion der nicht software-affinen oder software-erfahrenen Gruppe. Mhm. Hoppala, wir können jetzt plötzlich neue Funktionalitäten in dem System erzeugen, die wir vorher aufgrund von physikalischen Grenzen nicht konnten. Mhm. Oder es war zu teuer.
Ja, Mechanik war nicht schnell genug, nicht zuverlässig, was auch immer. Ne?
Elektronik oder und so.
Elektronik, ja.
Genau. So, und plötzlich gibt es ja so diese Software und dann gibt es auch diese jungen Freaks und die können das irgendwie alles da zusammenbauen und haben dann plötzlich neue Möglichkeiten mit, ja, wir haben dann damals schon angefangen mit modellbasierter Softwareentwicklung. Ich kam aus dem Kontext, ich habe da sogar meine Diplomarbeit damals schon drüber geschrieben. Okay. Autocode-Generierung, was es da alles nicht gab. Ja, Wahnsinn. Ja, es gab, es geil. Es war, hat Spaß gemacht. Aber du merktest auch diesen Clash of Culture. Mhm. Ja, diese alten Hasen, diese alten, die noch Assembler-Code und Lochkarten, die beäugten uns so ganz komisch. Da diese Grünspunte von der Uni, ja, und jetzt fangen die da so an mit MATLAB, Simulink, Autocode-Generierung und Software-Architektur. Wie soll ich mir Gedanken machen über Software-Architektur?
Ja, wir schribbeln es runter.
Ja, für das bisschen. Ja. Und dann kam aber so relativ schnell die Erkenntnis, naja, das ist ja ganz nett, was wir da machen. Ne? Also man muss sich das mal vorstellen. Ich bin im Februar 2003 noch mit einem Laptop in der Produktion vom Daimler neben dem Auto hergelaufen und habe noch neue Funktionen einprogrammiert. Also kein Fehler gefixt. Ne? Ich habe neue Funktionen noch mal ganz schnell reingebracht. Dann ist das Auto noch mal schnell auf den Prüfstand. Dann bin ich abends noch mal mit dem Auto schnell über den Werkshof gefahren und damit war die Funktion freigegeben.
Okay.
So haben wir Software entwickelt zu der Zeit.
Würde man heute nicht mehr tun.
Die Erkenntnis kam schnell. Ja, also ne, ich kenne auch die Diskussion um Automotive Spice und diese ganzen Assessment-Modelle und dass alles Blödsinn ist und Mist und brauchen wir alles nicht und so weiter und so weiter. Und was aber damals passiert ist, ist Folgendes. Wir sind eigentlich alle, die sich irgendwie mit Embedded Software beschäftigt haben, zu der Erkenntnis gekommen, so funktioniert's nicht. Ja, da kommen die Nicht-Erfahrenen und zwingen uns Sachen zu tun, die wir für nicht richtig halten. Auch ich fand das eigentlich bescheuert, aber ne, wenn du so als junger Ingenieur da eine Ansage kriegst vom mittleren Management, ja gut. Dann baust du es halt.
Ging ja auch. Ne?
Ja, es ist halt. Es ist
mal sagen, so kurzfristig hat das.
Ja, ich würde mich heute nicht mehr in so ein Auto reinsetzen und ich meine, wir waren ja nicht die Einzigen. Das war ja alle, waren ja auf dem Trip unterwegs in der Branche. Und da kam so die Erkenntnis so: Leute, wir müssen uns echt mal darüber unterhalten, was bedeutet für uns eigentlich gutes Handwerk? Und damit verbunden ging es los mit Automotive Spice und Reifegradmodelle und so. Es ist kein Prozessmodell, ganz wichtig. Es ist ein Reifegradmodell. Mhm. Egal wie du zu deinem Ergebnis kommst, dieses Modell ist ein Commitment über alle, die da in dieser Branche unterwegs sind, was es heißt, gutes Handwerk zu betreiben im Software Engineering. Gerade im Embedded Software. Ja, und in diesem Licht merke ich auch immer wieder, wenn ich da mit anderen drüber rede, wird auch dieses ganze Thema Automotive Spice den Leuten klarer, ja, und kommt weg so aus dieser Ecke, du, das ist alles doof. So, dieses ganze Sache führte dazu, dass es eine neue Rolle gab, den Software-Projektleiter.
Oh ja.
Ja, und ich weiß noch um diese ganzen Diskussionen, ja, so, wir haben dann Projektleiter, wir waren ja auch keine großen Teams damals, ja, Das das gesamte Team, weiß ich nicht, wir waren, glaube ich, 5, 6 Konstrukteure, 2 Hardwareentwickler, 4 Softwareker.
Ja.
So, jetzt soll plötzlich noch, jetzt soll plötzlich einer von den Vieren, die bitteschön coden sollen, ja, auch noch Softwareprojektleiter sein. Wir haben noch einen Projektleiter.
Und du hast natürlich dann ein Set an Leuten, die völlig unterschiedliche Ausbildungen haben, völlig und damit auch, ich sag mal, obwohl es alles Ingenieure sind, durchaus völlig unterschiedliche Denkmuster antrainiert bekommen haben während ihrer Ausbildung. Ja. Ich glaube, das und auch ganz andere Erfahrungshintergrund haben.
Ja. Weißt du, und das ist so das, wo ich echt mit dir drüber reden will, weil ich erlebe das, was ich damals, man überlegt sich mal auf der Zunge, vor 18 Jahren in Automobilentwicklung durchgemacht habe, persönlich, mit allen Schmerzen und Erfolgen, gerade so im klassischen Maschinenbau. Mhm. Die entdecken plötzlich so, hopp, da geht mehr.
Mhm. Ja, also das Thema, im Moment wird ja dieses Thema Industrie 4.0 durch die Flure getragen oder gejagt, sag ich mal. Ich verwende jetzt bewusst den Begriff Sau nicht.
Darf's ruhig.
Jetzt habe ich es schon gemacht. Also die Sau wird durch die Flure gejagt, Industrie 4.0. Und das ist natürlich, ich sag mal, jetzt kommt das Thema digital und Software, also Elektronik und Software, auch beim letzten Maschinenbauer an. Der bisher, ich sag mal, in Anführungszeichen davon großteils verschont wurde, spätestens jetzt kommt es dort an. Ja, und dieses Thema, wir haben da jetzt auf einmal, wir brauchen jetzt andere Fähigkeiten im Projekt, ne? Also Leute, die programmieren können, Leute, die Hardware entwickeln können, Leute, die in Systemen denken können. Ne? Ja. Dann stellen wir auf einmal fest, der klassische Projektleiter, also so Typen wie ich, die sind vielleicht gar nicht so gut geeignet, Softwareprojektleiter zu sein.
Ja, oder überhaupt das Software-Team zu leiten.
Genau, das Software-Team zu leiten.
Und ich habe da auch schon seit Jahren eine Hypothese, warum. Ich erinnere mich gerne auch zurück an die Zeiten damals noch 2002, 2003. Ich hatte einen A-Projektleiter, das war ein Maschinenbauer. Ein sehr open-minded, ein guter Freund bis heute. Der hatte ganz schnell für sich festgestellt, wenn ich irgendwie eine Frage habe zum System oder zur Software, dann renne ich zum Mike und frage den. Mhm. Ja, weil er etwas für sich erkannt hat. Es gibt einen kleinen, aber ganz feinen Unterschied in den verschiedensten Fraktionen im Engineering zwischen Maschinenbau und Elektronik und Software. Der kleine, feine Unterschied ist, wenn ich als Konstrukteur etwas baue oder als Hardwerker etwas zusammenlöte, ja, ist mein Ergebnis deterministisch. Ja. Das bedeutet, wenn ich zu viel Kraft auf das System gebe und es wird es irgendwann brechen. Ja. Ich habe da halt einen Hebel, gebe ich Kraft drauf, ja, irgendwann ist der Hebel ab. So. Der Hardwerker kennt das auch, ne? Bisschen zu viel Spannung auf dem Kondensator, macht's puff, ja, dann gibt's ein paar schöne Räufelchen, dann stinkt's einen halben Nachmittag im Entwicklungszentrum, aber das ist sehr deterministisch. Es kann brechen.
Ja. Und es ist berechenbar auch.
Es ist berechenbar. Also, ich kann es in die Hand nehmen, ich kann es begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich kann es nehmen und sagen so, Alter, der Biegeradius am Stecker ist aber zu klein. Ja. Den krieg ich doch gar nicht da rein. Ich kann sehen, dass die Leiterbahn definitiv viel zu nah ist an der Kante und ich werde Scherkräfte haben, die diese Verbindungen kaputt machen beim Zusammenbauen. Ich kann das eh das. Die beiden sind in der Lage, sie haben ein deterministisches Ergebnis, was sie begreifen können. Und genau das hast du nicht in der Softwareentwicklung. Software kann per Definition nicht brechen. Sie geht nicht kaputt. Ja. Und sie ist komplett virtuell. Ich kann das Arbeitsergebnis nicht anfassen. Es ist wie ein 100-Euro-Schein. Der ist ja auch nicht, das Papier ist ja nicht 100 Euro wert. Ja. Könnten wir jetzt den ganzen Quellcode da ausdrucken und dieser Stapel Papier ist ja jetzt nicht der Wert, den die Software da abbildet. So, das heißt, ich habe eine Engineering-Fraktion, egal ob jetzt Embedded oder IT, die produziert ein Ergebnis, was nicht deterministisch ist und nicht begreifbar, weil virtuell, weil nicht, ich kann es nicht sehen. Oder es bedingt eine Fähigkeit, das sehen zu können. Ja, sonst sehe ich es nicht.
Genau, das ist ein Gedanke, den ich jetzt gerade in den letzten zwei Minuten rumgekaut habe. Das, was du beschrieben hast mit deterministisch im Hardware und im mechanischen Bereich, ne? Ich glaube, das waren die zwei.
Ja, genau.
Das hat etwas mit unseren, also das ist die Frage, glaube ich, wie wir Erfahrung anwenden, also wie wir lernen und wie wir Erfahrung anwenden. Und das hat was mit unseren Sinnen zu tun. Also Tasten, Sehen, schmecken, hören. Ne? Schmecken riechen, jetzt vielleicht nicht. Ne? Aber hören ist schon so etwas. Du hast
manchmal findest du es schon cool und leckst gerne mal so an dem Steuergerät. Und
denkst, ja, natürlich. Was ein
geiles Ergebnis.
Natürlich. aber ne, also du hast einen Motor, Elektromotor oder so, und dann, oder auch einen Verbrennungsmotor, und dann hörst du den und dann sagst du, da ist noch was und vielleicht müssen wir hier den Zündzeitpunkt nochmal verstellen und so. Ne? Aber das ist rein erfahrungsbasiert.
Ja.
Da hat jemand, wir haben ja immer mal wieder das Thema Geselle, Lehrling, Geselle, Meister diskutiert. Ne? Da hat jemand einfach viel Erfahrung, er ist Meister, er weiß, wie es geht, er beherrscht das Handwerk. Und er kann das darüber sensieren, ne? Also über die Sinneswahrnehmung sehen, hören, fühlen, riechen, kriegt er ein Gefühl dafür, also ne, kann er seine Erfahrungen da transparent machen. Bei Software ist es irgendetwas anderes. Ich weiß nicht, ich verwende jetzt vielleicht mal ein bisschen ins Ungerade diesen siebten Sinn, ne? Ja,
also ist es.
Eher eine intuitive Geschichte. Das, was du sagtest, ne? der erfahrene Softwareentwickler, der Haudegen, der irgendwann schon mal die ersten Programme mit Lochkarten gemacht hat, der sieht es einfach und er weiß, wo er da hingucken muss, und er sieht bestimmte Unplausibilitäten vermutlich. Ne? Irgendetwas, was ihn dann dorthin führt. Also ich glaube, dass es schon möglich ist, das im Softwarebereich zu übertragen, aber es braucht einen anderen Sinn, eine andere Fähigkeit, wie auch immer. Du merkst, ich
schwimme. Ja.
Schwimme jetzt gerade so ein bisschen, das greifbar zu machen. Ja,
aber ist auf dem Punkt, du bist auf dem Punkt. Es ist so. Also jetzt, wo du es drüber redest, es ist so. Wir, die wir das alles da treiben, egal auf welcher Flugebene, egal ob du jetzt ganz unten da irgendwie Code hackst oder Architektur und Design machst oder Software-Tests oder als Systemingenieure software-lastige Systeme auslegst, wir alle haben in irgendeiner Form ein Bewusstsein, einen Sinn entwickelt.
Ja.
Ich kann dir auch nicht als Systemingenieur bei einem, ne, der Low-Level-Driver zusammen programmiert, sagen, ob der das gut oder schlecht macht, aber ich habe ein Gefühl. Ich sehe, was der macht, ich sehe vielleicht seinen Quellcode oder ich sehe die Architektur oder ich sehe im Kontext die Architektur wirken oder das Design und habe ein Bewusstsein dafür, dass da vielleicht was nicht in Ordnung ist.
Ja. Ich meine, Mike, uns zwei geht's doch genauso. Ne? Also du warst lange Zeit als Troubleshooter unterwegs. Ich mache heute noch Interimsprojektleitung und auch Projektrettung. Wir gehen rein und ich weiß nach einem halben Tag, wo ich hingucken muss.
Ja.
Ne? Also du stellst drei Fragen, bekommst drei Antworten und dann sagst, okay, ich habe eine Idee, wo ich nachgraben muss.
Ja. Und ich glaube, und das ist gerade das, was ich so aktuell im Maschinenbau, ne, erleben, und damit meine ich die gesamte Maschinenbaubranche, egal welcher Bereich. Diese Firmen sind genau an diesem Moment, wie ich es damals Anfang der 2000er war. Da gibt es so ein paar alte Haudegen. Ja?
Ja.
Weißt du kommst so, das sind ja keine großen Entwicklungszentren, wie ich sie kenne. Ja, du kommst da in ein Büro rein, ein größeres Büro, wo vielleicht 20 Leute drin sitzen.
Genau.
Und dann sind da hinten in der Ecke so drei Kollegen mit Sandalen und Strickpulli und leicht angegrauten Haaren, die haben immer so, die haben die Software für die Steuerung in der SPS programmiert.
Genau.
So. Und jetzt plötzlich kommt es: Cloud, Embedded,
vernetzt
und im Ganzen. Und jetzt brauchst du natürlich auch noch andere Handwerksgesellen bis hin zu Meistern im Softwarebereich.
Ja.
Du brauchst einen Softwarearchitekten, du brauchst einen Softwareprojektleiter, du brauchst einen Software-Systemtester, du brauchst ganz andere Leute als diese zwei, drei seit 20 Jahren dort in der Ecke wohnenden Kollegen.
Ja.
So, die beäugen das komisch, aber die gesamte Rest des Büros, inklusive der Führung nach oben, beäugt das jetzt auch komisch. Ja, und die kommen da um die Ecke, diese neuen Kollegen, und machen da Dinge, die sind seltsam. Und ich glaube, da
ist andere Sprache.
Ja, total. Ja. Denken anders.
Ja.
Kommunizieren anders. Auch untereinander. Arbeiten auch anders. Ich weiß noch, was ich damals das erste Mal, als ich angefangen habe, mit Post-it meine Software-Architektur an so eine Wand zu zimmern, von den Kollegen aus der Hardware-Entwicklung oder aus der Konstruktion schräg angeguckt bin. Die gleichen, ich weiß noch, ich bin ein Gesicht von einem Kollegen, der ist jetzt wahrscheinlich schon lange in Rente. Der guckte mich an, guckte diese ich hatte meinen gesamten, also ich hatte immer dafür gesorgt, dass ich irgendwie eine Wand hatte an meinem Arbeitsplatz, weil ich brauche das Bild, ich brauche den Platz. Und dann habe ich diese ganze Wand einen Vormittag zugekleistert mit Post-its.
Ja.
Und er kam dann an und lächelte mich so, weißt du, so, ja, väterlich an, so nach dem Motto, naja, wird schon. Ja. So, jetzt kommen die da so mit solchen Sachen. Ja, und jetzt mit denen kommt dann auch noch so Sachen wie Agile und all die ganzen anderen Zeroder hinterher. Ne? Und das wird dann beäugt. Und ich glaube, da ist eine Rolle unglaublich wichtig. Und das war das, wo ich damals durch Zufall reingestolpert bin. Mhm. Ja? Ich hatte die Situation, wir haben komplexe Systeme immer schon Spaß gemacht. Mir hat Embedded Software schon oder überhaupt Software schon immer Spaß gemacht. Aber das Thema Projektmanagement und Führung hat mich auch immer interessiert. Mhm. Und dann kam ja diese Automotive Spice und dieses, was heißt eigentlich gutes Handwerk und welche Rollen brauchen wir? Und dann poppte so, erstmal eigentlich nur konzeptionell, offiziell gab es sie gar nicht, ja, die Rolle des Software-Projektleiters auf. Und dann bin ich sofort zu meinem Teamleiter und zu meinem Projektleiter und habe gesagt, ich habe da Bock drauf. Und die haben gesagt, komm, Mike, mach mal, also die waren schon ganz cool eingestellt damals, mach mal, solange du weiter die Arbeitsergebnisse programmierst, wie wir es im Terminplan stehen haben, kannst du von mir aus nebenher auch noch Software-Projektleiter sein.
Okay. Und die waren auch ganz froh, dass sich jemand dem Thema angenommen hat.
Ja, der Projektleiter war total begeistert. So, jetzt habe ich mal endlich den Mike, mit dem ich reden kann und nicht mehr nur mit diesen ganzen komischen Typen. Ich verstehe die ja nicht.
Ja.
Ich muss denen sagen, so, ey, wir müssen am Freitag liefern und dann sagen die mir so, mein Compiler ist abgestürzt. Ich so, nee, interessiert mich nicht. Ich hab versprochen. Ja, mach. Ja, was ist überhaupt ein Compiler? Ja. Und die waren ganz glücklich drüber. Und ich war ganz glücklich, weil ich hatte eine Rolle, die mir Spaß machte, die so alle Dinge zusammenbrachte. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Rolle ist unglaublich wichtig, weil sie aus meiner Sicht mehrere Aspekte vereint. Ein Software-Projektleiter kann mit dieser Fraktion reden.
Ja.
Ich bin als Software-Projektleiter, sofern ich das Handwerk auch wieder erlernt habe und beherrsche, ne, auch da sind wir wieder beim Thema Handwerk, ich kann mit denen reden. Ja, jetzt hatte ich natürlich den glücklichen Zufall, da ich ja Mechatronik studiert habe und jedes Buch nur zum Drittel gelesen habe, ne, also Konstruktion, Elektronik und Software. Ich konnte schon immer mit allen Fraktionen reden. Ja, und es gibt so ein ganz einfaches Beispiel, was ich immer ganz gerne nutze, ist, nehmen wir mal das Beispiel, ich komme zu dir als Maschinenbauer, als Konstrukteur und sage, die Komponente. Da hast du sofort ein Bild im Kopf.
Ja.
Jetzt gehe ich zu einem Kollegen aus der Hardwareentwicklung, ne, der Kollege, der hier die Elektronik macht, Leistungselektronik, was weiß ich auch immer. Ich sage zu dem immer die Komponente. Da hat er ein Bild im Kopf. Das ist ein anderes Bild als du.
Ja, definitiv.
Aber er hat ein Bild.
Ja.
So, und jetzt gehe ich zu dem Kollegen in der Softwareentwicklung und sage die Komponente. Der hat auch ein Bild im Kopf. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Bild. Ja. Das heißt, ein Softwareprojektleiter muss für mich als allererstes mal die Sprache der Kollegen in dem Softwarebereich sprechen können. Weil dieses Bild, die Komponente, mal als Beispiel, dieses Bild, was ich im Kopf habe, ist etwas, was ganz anders, das ist wie dieser siebte Sinn. Ich habe da ein Bild vor Augen. Ich werde es nie physisch sehen, wie die anderen beiden Fraktionen. Ja, ich muss mit denen reden können. Und ich bin in der Regel, wenn ich Softwareprojektleitung übernehme, auch in der Lage, mit diesen teilweise doch sehr eigenen Charakteren umzugehen. Ja, ich darf das sagen, ich komme aus der Szene und wir haben da manchmal echt super Experten, die sind schon manchmal, was Kommunikation angeht, so ein bisschen.
Definitiv. Schräg. Und ich glaube, das hat auch was mit Stallgeruch zu tun.
Das
ne?
auch.
Also Stallgeruch heißt für mich den gleichen Ursprung haben, die gleiche Sprache sprechen. Hat auch das, was du jetzt eben beschrieben hast, hat damit zu tun, den Typ Mensch, der sich da vielleicht mehr sammelt oder dem sich dem Thema näher fühlt und dann natürlich so einen Beruf ergreift, zu verstehen und auch seine Beweggründe besser zu verstehen. Mhm. Ne? Das ist das, was ich so unter dem Begriff Stallgeruch verstehe.
Ja stimmt. Ja. Das ist definitiv, Stallgeruch ist ein wesentlicher Aspekt.
Ja.
Weil wir wissen, wenn du diesen siebten Sinn nicht hast, dann hast du auch den Stallgeruch nicht. Ja. Vice versa, hast du den Stallgeruch, hast du den siebten Sinn oder diese Bewusstsein oder wie auch immer, diese Fähigkeit zu sehen.
Ja.
Und damit wird natürlich vieles schon viel einfacher, weil dann, ne, du sagtest, Beweggründe ist ein gutes Punkt, bewegen, ja, dann kann ich ihn oder sie, die in diesen Rollen da unterwegs sind, viel besser bewegen, weil das ist ja das, was ich als Projektleiter tue. Ich bewege sie ja voran.
Ja.
Ja, und ich weiß um ihre Situation und ihr komplett virtuelles Arbeiten, also Arbeitsergebnis, aber auch die Art der Arbeit ist im Grunde virtuell. Softwareentwicklung kannst du theoretisch überall auf der Welt machen. Das kannst du bei Hardware und Elektronik nicht zwingend, also Maschinenkonstruktion und Elektronik nicht zwingend immer überall. Ja. Und eben halt auch so Feinheiten. Ne? Software ist immer Stückzahl 1. Die wird x-tausend mal kopiert auf eine Maschine.
Ja. Ja. Ja,
ob das jetzt Anlagenbau ist oder ein Steuergerät im Flugzeug oder im Zug oder im Auto, aber sie ist eine Stückzahl 1. Während wir natürlich im Physischen, also Maschinen und Elektronik, ein Stückzahl X haben, 1 bis 100.000 pro Jahr, wie auch immer.
Ich muss dir immer die Gedanken machen hinsichtlich Reproduzierbarkeit.
Genau, genau. Genau, das machen wir in der Softwareentwicklung nicht. Wir bauen Stückzahl 1, aber wenn wir das 1 mal irgendwo verhauen, ja, haben wir echt ein Problem. Das
schlägt durch.
Schlägt richtig durch.
Ja.
Ja. Das heißt, wir müssen auch ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein haben. Und da ist dieser Software-Projektleiter, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, um eben als Drehscheibe zu fungieren. Sie kann auf der einen Seite in diese Software-Ecke hinein kommunizieren.
Ja.
Sie führen, ne, mit ihnen auch Commitments erreichen. Ja, ich bin in der Lage, mit einem Software-Designer, der da eben halt so völlig strubbelig im ersten Eindruck auftaucht, ja, zu reden, ja, und ihm sagen, okay, Freund der Sonne, bis Freitag brauche ich aber das und das. Und dann sagt er mir, ja, kriege ich hin, ja, oder nicht. Ja, dann kann ich mit ihm drüber reden, was er dann hinkriegt und so. Aber ich kann auch mit meinem Projektleiter reden, der in der Regel ja aus dieser Ecke ohne Erfahrung kommt.
In den Unternehmen, die wir jetzt vorhin so angesprochen haben, ne, so die klassischen Maschinenbau, ist es tatsächlich so. Ne, da kommen die Projektleiter eher aus dem, die haben Mechanik-Background.
Ja, ist auch okay.
Ja.
Ist so, ist ja auch die Geschichte. Ich meine, da kommt doch, ich sehe es dann eher in den Konzernen als im Mittelstand auch nochmal extrem. Wir haben das gleiche Thema auch in der Führung, in den Führungsebenen. Wenn wir uns mal angucken, unsere Geschichte als Ingenieure über die letzten 100, 150 Jahren. Ja, die erste Fraktion waren die Kollegen aus dem Maschinenbau.
Klar.
So, und dann kam irgendwann, weiß nicht, vor 60, 70 Jahren die Kollegen aus der Elektronik oder Elektrik ja erstmal, aber dann hinter Elektronik dazu.
Ja. Und jetzt seit so 20 Jahren die Softwareentwicklung.
Die Software.
Ein bisschen mehr vielleicht.
Ja.
Ja.
So. Das heißt, wenn wir uns klassische Führungsstrukturen angucken im Konzernkontext mal ganz, da sieht man es sehr plakativ.
Ja.
Das Top-Management sind natürlich die erfahren oder die älteste Ingenieursfraktion. Sehr häufig Maschinenbauer.
Ja.
Im mittleren Management finden wir mittlerweile sehr häufig auch Kollegen aus der Elektronik.
Ja.
Und so auf der Teamleiterebene mittlerweile mehr und mehr auch Kollegen aus der Software.
Ich bin gerade am Überlegen, ob sich das in meiner Welt widerspiegelt, aber ich glaube, ich gebe dir da recht.
Es ist einfach aufgrund des historischen.
Ja.
Ne? Ich meine, guck mal, ich bin jetzt fast 20 Jahre raus aus dem Studium, habe lange, lange Zeit meinen Beruf gelebt und geliebt, bis ich meinen eigenen neuen Weg steingeschlagen habe. Aber ich wäre heute wahrscheinlich so ein Kandidat, wenn ich damals in der Anstellung geblieben wäre und Karriere hätte machen wollen und so weiter. Wäre ich in der Situation, dass ich jetzt vielleicht Team hätte, oder Teamleiter, würde vielleicht jetzt auf eine Abteilungsleiterebene hochgehen. Ich kenne Freunde aus der Zeit, die aus dem Softwarebereich kamen, die Führungskompetenzen auch hatten, jetzt im angestellten Verhältnis genau auf dieser Ebene Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter unterwegs sind.
Also es passt sehr gut zu dem, was ich in den Unternehmen auch sehe. Ne? Der Maschinenbau hängt da so ein bisschen hinten dran, würde ich sagen, in der Medizintechnik. Passiert das, was du eben beschrieben hast, im Automobilbau auf jeden Fall.
Ja. Ja. Und für mich ist da der Softwareprojektleiter auch eine wesentliche Schlüsselkompetenz, können wir gleich mal drüber reden, was er können muss, aber Schlüsselrolle, weil er redet nicht nur mit dem Software-Team, er redet nicht nur mit dem Projektleiter in seinem Projekt, er redet in der Regel auch mit den Führungskräften, die typischerweise keinerlei Führungserfahrung haben, aber jemanden brauchen, mit dem sie reden können. Weil die Fähigkeit zu reden ist, glaube ich, so der wesentliche Teil Kommunikation. So ein Softwareprojektleiter kann sich gerade ausdrücken.
Ich glaube, jetzt sollten wir mal kurz uns drüber unterhalten, was der denn können sollte.
Ja, ja, ja.
Weil ich glaube, da kommen wir wieder, da schließt sich wieder so ein bisschen die Lücke, oder was heißt die Lücke? Da haben wir wieder so ähnliche Fähigkeiten zu dem, was ein in Anführungszeichen normaler Projektleiter, also ein Nicht-Software-Projektleiter auch können sollte. Mhm. Also ist das Thema Kommunikation, also klar Gedanken formulieren können, drücken wir es mal so aus, aber auch in beide Richtungen. Ne? Also du hast eben das Beispiel Auftraggeber oder Führungskraft oder was auch immer genannt, dort klar, also teilweise hochkomplexe technische Zusammenhänge so darzustellen, dass sie A, nicht verfälscht sind, aber B, die Botschaft rüberkommt.
Ja.
Ne? Ich glaube, das ist etwas. Und in die andere Richtung, ich sag mal rein ins Team, braucht es, glaube ich, eine Fähigkeit, eher so Geschäftsmodell, Vertriebs-, Marketing-Themen, ne? Organisatorische Dinge so runterzubrechen, dass die Leute, die sich den ganzen Tag mit komplexen technischen Themen auseinandersetzen, auch da andocken können und ne? Also dass diese Lücke geschlossen wird. Ne? Und ich glaube, das brauchen beide. Also es braucht einen Softwareprojektleiter, braucht aber auch eher so derjenige, der nichts nicht die Software verantwortet, sondern irgendwie einen anderen Teil. Mhm. Und dann kommt für mich noch das sehr stark dieses Thema, ja, bei mir läuft das immer unter diesem Stichwort Moderation, ne? Also unterschiedliche Sichten zusammenbringen und zu einer vereinigen können.
Ja.
Ne? Wie auch immer wir jetzt da ein Wort dafür verwenden. Aber das hat was mit Ausgleichen, also Interessensausgleich zu tun, mit gemeinsamen Lösungen finden und so weiter. Mhm. Und das sind spannenderweise Dinge, die wir, ich glaube, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die wir nicht an den Unis lernen oder an den Hochschulen oder dort, wo wir eben unsere Ausbildung kriegen, sondern das sind Dinge, die danach kommen.
Ja. Ja.
Und du hast eben gesagt, du hast Kollegen, die so eine Führungsnähe haben, und ich weiß nicht, wie hast du dich ausgedrückt, die ne, Fähigkeiten haben. Es gibt eben, glaube ich, Leute in den Unternehmen, die da so ein gewisses Interesse haben, so einen halben Schritt nach vorne zu machen oder auf die Seite zu machen, um sich dorthin zu entwickeln. Und ich glaube, das sind dann tatsächlich gute Kandidaten, um Softwareprojektleiter zu werden oder auch ne, aus dem mechanischen Bereich zu kommen und dort Projektleiter zu werden.
Ja, ja. Also, du hast recht. Ich glaube, viele der Fähigkeiten, die ich als Projektleiter generisch können muss, Methodenkompetenz, To-Kompetenz, ne, Soft-Skill-Kompetenz und so weiter, kannst du eins zu eins auf einen Software-Projektleiter übertragen. Ich glaube, der Unterschied ist eben, dass er eine ganz eigene Sprache sprechen kann in Richtung Software-Team.
Ja, also er braucht diesen wie soll ich sagen, diese Software-Wurzel.
Ja, er ist noch stärker Dolmetscher, als es vielleicht sowieso ein Projektleiter ist.
Ja, muss, denke ich auch. Warum? Weil die Führungskräfte eher nicht softwarelastig sind.
Genau.
Und dorthin ist Dolmetschertum.
Weißt du, übertreibe es jetzt mal vielleicht auch ganz bewusst, um dieses Bild nochmal mit dem Dolmetscher klar zu machen. Ja, wenn ich als Projektleiter im Maschinenbau mit einem Konstruktionsprojekt irgendwann mit meinem Top-Management rede und die immer noch nicht raffen, was die von mir wollen, dann schmeiße ich den halt einfach mal Stahl auf den Schreibtisch und sage, da.
Ja.
So, oder fass mal an und sehe, die Bohrung geht nicht.
Ja,
das kann der Software-Projektleiter nicht.
Ja. Ja, gebe ich dir recht. Das ist mit Sicherheit eine Besonderheit, die nochmal eine andere Fähigkeit bedarf.
Genau. Und das führt mich jetzt dazu, dass es, glaube ich, also diese Dolmetscher-Fähigkeit ist ein ganz wesentlicher Punkt, den diese Rolle auf jeden Fall sich bewusst machen muss. Ich muss, glaube ich, aber auch, gerade in der Rolle des Software-Projektleiters, im Unterschied zu den anderen, Anführungsstrichen, Domänen, Projektleiter, eine extrem hohe Frustrationskompetenz haben oder Frustrationsfähigkeit haben. Ich muss einfach ich sag's jetzt mal flapsig, damit leben können, dass ich nicht verstanden werde. Und dass ich 57.000 Mal dem Kollegen Maschinenbau, Abteilungsleiter in Ruhe und respektvoll und freundlich erklären müssen, warum Dinge nicht gehen.
Ja.
Oder anders gehen.
Ja.
Ja.
Und ja, bin ich bei dir. Kann ich.
Wie soll ich sagen?
Leierkasten.
Ja, Leierkasten. Ja, es ist so, ne, wie man so als Eltern von jungen Kleinkindern, ja. Und 57.000 Mal muss ich jeden Abend erklären, warum wir Zähne putzen. Und das ist das Gleiche, glaube ich, auch gerade, was eine Kompetenz ist, die ein Softwareprojektleiter sehr gut ausgeprägt haben muss. Ja, dass ich 57.000 Mal erkläre, warum wir jetzt diesen Software-Test machen und warum wir deswegen noch eine Woche brauchen. Ja, und da muss ich einfach, das ist, glaube ich, etwas, was sehr stark auffällig wird.
Und dass wir uns diesen Software-Test-Prüfstand auch nicht anschauen können.
Ja.
Sondern ja. Da sitzt jemand und der testet.
Guter Punkt. Ja, guter Punkt.
Also das ist ja quasi das also aus meiner Sicht
ja.
die große Besonderheit. Wenn ich einen, was weiß ich,
Lebensdauertest.
Salznebel-Sprühtest ja. wiederholen muss, dann kann ich da runtergehen, dann kann ich sagen, guck, das dauert jetzt eine Woche, weil du musst das 3 Tage anfahren, dann musst du 4 Tage drin sein und dann müssen wir diese 48 Temperaturzyklen fahren und dann kommt das Ergebnis und dann gibt es ein Messprotokoll und dann muss das halt nochmal einer auswerten. So, 2 Wochen. Das ist greifbar, wie du es vorhin gesagt hast.
Und ne? Vor allem
deterministisch
genau.
mit Augen und Händen greifbar.
Richtig. Ne?
Im wahrsten Sinne des Wortes. In der Software ist es nicht. Da sitzt eben einer und starrt 10 Stunden am Tag auf einen Monitor und ist dann auf einmal fertig.
Genau. Ne? So, das Bild sieht so ein bisschen aus wie in der Matrix.
Ne? Ja, genau. Genau.
Und ja, guter Punkt. Und es kommt noch was dazu, wo du gerade dieses schöne Bild malst. Die Top-Führungskraft weiß genau, dass sie dafür dieses Equipment, was da unten im Prüflabor steht, Hunderttausende von Euros ausgegeben haben.
Ja.
Oder kann man reinlaufen? Ja, da kann ich eine große Tür aufmachen.
Ja.
Ja, und dieses, was du sagtest, ne, der starrt da eine Stunde lang, einen ganzen Tag lang auf seinem Monitor und daneben ist so ein kleines Kästchen mit so ein paar angelöteten Kabeln.
Ja.
Ja, der Raspberry Pi hat 100 Euro gekostet oder was?
Das hätte
das kann doch jetzt nicht so kompliziert sein.
Ja. Ja. Mike, glaubst du, dass sich das in Zukunft verändern wird? Ich erkläre dir auch, warum ich die Frage stelle. Wir hatten eben so diskutiert, dass wir eben auf den Führungsebenen sehr viele Geschäftsführer oder Abteilungsleiter haben, die aus dem Mechanik, Elektrotechnik oder Elektronikbereich kommen. Ich nehme auch sehr viele Physiker wahr, die dort quasi dann in so eine Führungskarriere machen, aber eben wenig Softwerker. Und wir haben gesagt, das hängt damit zusammen, dass es eben Mechanik gibt seit 170 Jahren und die Software seit in der Form, sagen wir vielleicht seit 20 Jahren, dass sich das rauswächst und dass wir in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, gerade auch im Zuge von Digitalisierung, die ja unsere gesamte Gesellschaft durchzieht, viel mehr Menschen dort reinbringen, die viel mehr Verständnis für Software haben, sodass diese besondere Rolle des Softwareprojektleiters vielleicht jetzt, wie soll ich sagen, eher eine temporäre ist, die wir noch 10 Jahre sehen, 15 Jahre sehen und sich das dann rauswächst.
Nein, ich glaube nicht, dass sie sich rauswächst, weil dann wäre sie schon in der Automobilentwicklung weg.
Okay.
Es gibt bis heute immer noch den Softwareprojektleiter, auch nach 18 Jahren.
Was für dich der Grund? Ist das dieses?
Wir werden einfach gerade in dem Maschinenbau-Kontext immer diese Situation haben, dass wir eben Menschen haben, die am Ende des Tages mit in irgendeiner Form Hardware, egal ob jetzt Elektronik oder Stahl, also Hardware, ich habe was in der Hand, sich drum kümmern, sich für verantworten und es wird Leute geben, die eben halt dieses ganze Software-Innenleben ausgestalten. Und die sprachlichen und ich sag jetzt auch mal ein bisschen überspitzt kulturellen Unterschiede sind einfach so groß, dass wir diese Vermittlerrolle wahrscheinlich immer brauchen, egal wie lange wir schon da sind. Ich glaube, sie wird sogar noch wichtiger. weil wenn ich mir das angucke in der Automobilentwicklung und Rail und Aerospace ist genauso. Ich war damals in einem Team, wie gesagt, das ganze Projektteam war, was hatte ich gesagt, 6, 7 Leute. Ja? Ja. Das ganze Team inklusive Projektleiter. Ja?
Ja.
Wenn ich mir heute ein mittelkomplexes System Entwicklungsprojekt angucke im Automotive-Bereich oder wie gesagt, Rail und Aerospace ist ähnlich, ja. Mit Software, dann haben wir folgende Situation. Wir haben immer noch so 3 bis 4 Konstrukteure, die die ganze Mechanik konstruieren. Wir haben jetzt vielleicht so roundabout 5 bis 8 Hardware-Entwickler, die so dieses ganze Elektronik-Thema jonglieren.
Ja.
Und so circa 50 bis 100 Software-Ker.
Ja.
Wir werden einen riesen Shift haben in diesem Bereich. Das heißt, wir haben einen viel größeren Bedarf an dieser Führungsrolle des Softwareprojektleiters.
Ja.
Ja, das heißt nicht, dass der Softwareprojektleiter irgendwann mal zwingenderweise A-Projektleiter sein muss und alle Domänen unter sich hat. Nicht alle wollen das. Ich glaube, das ist nur die, die auf die Systemebene hoch wollen, betrifft.
Ja.
Wo dann Software affine Projektleiter irgendwann mal Gesamtprojektleiter werden.
Ja.
Aber vice versa brauchen wir einfach Führungskräfte, die solche Teams führen können, weil wenn ich mal ein Software-Team von 50 bis 100 Leuten, auch oftmals verteilt über die Welt, remote, angebunden, vor Ort, lokal. Und ich rede da jetzt nicht über irgendwelche Zukunftsvisionen. Ja, mein letztes Projekt, was ich Ende 2013 erfolgreich abgeschlossen hatte, da war ich Troubleshooter, in meiner Rolle verantwortlich für das Projekt. Und hatte eben ein Projektteam genau dieser Größe.
Ja,
ich hatte genau einen Softwareker in Deutschland sitzen. Einen. Ich hatte in China, in Indien, in Irland, in Frankreich, in Ägypten, in USA,
ja.
Ne, Südkorea. Ich habe überall saßen die Leute.
Ja.
Ich habe die nie kennengelernt in den 1,5 Jahren persönlich. Man sah sich nur über Skype und Video und Chat und so. Ne? Und ich glaube, dass diese Rolle einfach viel ausgeprägter wird in Zukunft, weil das so ist sie jetzt heute, 2018, in diesen Industrien und ich glaube, so wird sie sich in den nächsten 10 bis 15 Jahren im Maschinenbau im Mittelstand dann auch entwickeln.
Ja, also ich bin da einig mit dir. Der Anteil an Leistung, die im Projekt erbracht wird, um Software zu erstellen, ist gewachsen und wird weiter wachsen. Ja, also du hast jetzt eben über die Personenzahl gemacht, ne? Da geht ja so ein gewisser Aufwand und Kosten damit einher. Sehe ich genauso, dass das so sein wird. Ich glaube, es wird vielleicht ein bisschen einfacher werden, das Verständnis, also quasi das Dolmetschertum ins Unternehmen rein. Mhm. Also wenn ich jetzt mal so Software als Blase betrachte, quasi ins Unternehmen, zum Auftraggeber, zu den Führungskräften. Ich glaube, dort wird sich etwas verändern. Ich glaube, es wird durchaus einfacher werden. Die Rolle ins Projekt rein wird sich aber stark verändern, weil einfach viel mehr Leute integriert werden müssen.
Ja. Und damit wird sich gerade, und das ist etwas, was ich jetzt seit 5 Jahren beobachte, wir werden auch in der Softwareentwicklung nochmal den Fall haben, dass sich da 2 Unterfraktionen bilden werden.
Ja, definitiv.
Die eine Fraktion sind die Embedded-Softwareker und die andere die IT- oder Web-Softwareker.
Ja, Frontend,
Frontend, Backend,
Softflächen, solche Geschichten.
Ja. Und ganz einfach mal ein ganz plakatives Beispiel. Ja, ich habe damals, als ich noch Mitte 2000 aus dem Studium rein in diese Rolle des Softwareentwicklers und ich glaube, 3/4 Jahr später habe ich mich mal mit einem alten Studienkollegen, einem guten Freund getroffen und der ist auch Softwareentwickler, aber im IT-Kontext geworden. Ja. Und wir haben uns unterhalten über unseren Job, ne? Und dass wir da so rumprogrammieren, ja, und eher so mit fancy Klassen und Ableitung einer Klasse, Instanzierung und was er da alles machte, was ich kenne vom Begriff, in meinem Embedded-Kontext überhaupt nicht nutze, damals, was ich genutzt habe. Und ich so wirklich Hardcore C an der Basis, weiß ich, ich kann jeden einzelnen Port von so einem Controller, wenn ich Bock habe. Ja?
Okay.
So, und dann haben wir uns mal beide zusammengesetzt. Wir haben jetzt ein 3/4 Jahr in unserem neuen Beruf.
Mhm.
Ich habe nicht verstanden, was der gemacht hat und der hat nicht verstanden, was ich gemacht habe.
Ja.
Und da merkst du damals schon, und das auch 18 Jahre her, wie das sich da schon getrennt hat. Und heute kommt es zusammen mit der Cloud.
Ja. Ja,
dass wir in der Softwareentwicklung, und da wird für mich der Softwareprojektleiter noch wichtiger. Ja, er kann mit den Embedded-Leuten reden, denn die haben die Aufgabe, von, ne, eine Reisegruppe von 25 Leuten von München nach Hamburg zu bringen in einem VW Käfer.
Ja.
Und wenn die nicht da reinpassen, es gibt nur den VW Käfer, während die Kollegen aus dem Web oder IT, die so eine Aufgabe haben, so, oh, bestellen wir nochmal 3 Reisebusse im Netz.
Genau.
Ja, so, ich kann Embedded, gerade im Embedded-Kontext haben wir teilweise solche extremen Vorgaben und Einschränkungen im Vergleich zu den Kollegen aus dem Web- und IT-Kontext, wenn wir Software programmieren. Ganz einfaches Beispiel, ja, wenn der Kollege aus der Hardware-Entwicklung den EMC-Test gemacht hat, dann gibt es kein Zurück mehr, wenn ich nicht mit meinem Code in den Controller passe. Da kann ich nicht noch irgendwo einen Server-Kappa anmieten. Oder einen RAM-Baustein einklicken.
Noch ein paar Byte irgendwie
So, das heißt, auch das werden wir erleben. Und ich glaube, da sind alle Führungskräfte, auch gerade im mittleren und Top-Management, aus meiner Sicht in der Verantwortung, sich das bewusst zu machen, auch wenn sie selber das nicht haben als Kompetenz. Ja, eben gerade das, was mir auffällt, eben den Maschinenbau, die jetzt gerade diese Transformation, die Automobilentwicklung zwischen 2000 und 2008 gemacht hat, von Hexcode mit den alten Hasen, die Lochkarten programmiert haben, hin zu vollautomatisierter, modellbasierter Softwareentwicklung mit allem drum und dran, die wird vermutlich jetzt der Maschinenbau oder die gesamte Branche, ne, im Mittelstand wahrscheinlich jetzt so im Schweinsgalopp innerhalb von 3 Jahren durchmachen müssen.
Ja, ich weiß nicht, also vermutlich müssen, ja, ich weiß nicht, ob es alle schaffen. Ich mache die gleiche Beobachtung, das Thema kommt jetzt an. Die wenigsten sind wirklich darauf vorbereitet, deswegen bin ich, skeptisch ist zu viel gesagt, aber sehr gespannt, wie die Unternehmen damit umgehen.
Das wird noch eine interessante Sache. Und ich glaube, der erste Schritt überhaupt mal ist, sich bewusst zu machen, wie wir miteinander arbeiten können, wie wir besser miteinander können.
Ja, und jetzt, das ist genau dieses Thema, Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Ja.
Ne? Und das ist ja für mich so die Bottomline von Projektmanagement. Mhm. Also, ne, Projektmanagement ist nicht ein Prozess bedienen oder irgendwelche Daten in ein Tool klimpern oder ein Excel-Sheet zu befüllen, damit das befüllt ist, sondern Projektmanagement hat was damit zu tun, verschiedene Menschen, die an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, so zusammenzubringen, dass hinterher ein gutes Ergebnis rauskommt. Und das wird jetzt komplexer und komplizierter durch die zunehmende Anzahl an Fachrichtungen, drücken wir es mal so aus, Fakultäten, Ställe mit jeweils einem eigenen Stallgeruch. Ne? Ja. Du hast es eben schön beschrieben, wir haben nicht nur Softwareker, sondern wir haben Embedded-Softwareentwickler, wir haben die, die eher so Anwendungssoftware entwickeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft noch 1 oder 2 andere Fraktionen hinzugewinnen.
Ja.
Ich bin schon der Meinung, die grundsätzlichen Mechanismen, die Leute zusammenzubringen, die bleiben die gleichen. Mhm. Also wir werden über Fähigkeiten wie Kommunikation, gegenseitiges Verstehen, aber auch den Willen, also sich auf die Sprache von jemand anderem einzulassen. Ja, das sind so Fähigkeiten, die es, glaube ich, da dazu braucht.
Oh ja, ich glaube an der Stelle, da rufe ich mal so beide Fraktionen auf. Ne? Also ich sag mal die Maschinenbauer und aber auch die Kollegen Software oder Software, die Software-Fraktion. Steigt bitte beide mal von eurem hohen Ross runter.
Oh ja, definitiv. Ja.
Also ich erlebe das in traditionellen, mittelständisch geprägten Maschinenbauunternehmen. Da sind die Kollegen, das ist nicht böse gemeint, ich komme auch daher. Und erlebe, habe das auch erlebt, so ein bisschen so wie die Götter in Weiß.
Ja.
Ja, wo jetzt halt so, ne, wir machen seit 30 Jahren in Stahl und wir wissen genau, wie es geht und du mach mal deine Software da dran.
Ja.
Ja. So, und jetzt bitte keine Probleme erzeugen und hier, ne, also auch keine Probleme mit Kosten und Terminen, ja. Mach, das kann ja jetzt nicht so schwierig sein. Zu Hause kann ich das doch mit meinem Quadcopter auch.
Genau.
Ja? So, das ist so die eine. Bitte steigt mal von diesem Ross runter. Wir reden hier über ein professionelles Handwerk, was Software Engineering angeht. Ja, und das ist mindestens gleichwertig. oder es ist gleichwertig. Es gibt nicht ein besser oder schlechter, das meine ich, es ist gleichwertig. Aber ich sehe auch in der anderen Fraktion, da gucke ich jetzt euch, die ja so aus der Software-Ecke kommen, an. Ja. Steigt von dem hohen Ross runter, dass ihr die Allwissenheit der Zukunft gepachtet habt. Bitte nimmt die anderen mit. Ja, ich erlebe gerade in dieser digitalen Szene, zu der sich ja diese Gruppe, die ich ja auch bin, immer zuordnet. Ja, wir sind die Digitalen, wir sind die Zukunft, wir wissen, wie es geht. Und diese paar Maschinenbauer da, die werden es einfach nicht rallen. Ja? So, bitte steigt auch mal davon runter und nehmt euch mit. Ja. Also kommt mal aus euren Elfenbeintürmen runter.
Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, wir haben eben kurz das Thema Sprache angesprochen, ne? Aber das, was du eben angesprochen hast, halte ich für fast noch wichtiger, sich bewusst und aktiv auf die Gegebenheiten der anderen Fraktionen, also das Akzeptieren, dass es eben bestimmte Randbedingungen gibt.
Genau.
Ne? Bestimmte Vorteile, bestimmte Nachteile, bestimmte Hindernisse, Hürden und so weiter. Ja. Und das hat was mit, ja, im Zwischenmenschlichen, na, wenn wir jetzt nicht im beruflichen Sinn, wenn wir sagen, hat was mit Wertschätzung und Akzeptanz des anderen zu tun. Aber ich glaube, ich würde schon gerne auch den Begriff nehmen. Das hat tatsächlich, es ist wichtig zu akzeptieren, nicht wir sind besser als ihr, ne? Es geht in beide Richtungen, sondern zu akzeptieren, du hast gewisse Chancen mit der Art und Weise, wie du arbeitest, aber auch gewisse Behinderungen oder Dinge, die dir im Weg stehen und umgekehrt. Einschränkungen, genau.
Genau, und auch das Bewusstsein zu entwickeln, wir bedingen uns einander.
Ja, es geht keiner ohne den anderen, ne?
Genau, also, ich kann meine Anlage nicht ohne gescheite Software.
Ja.
Aber ich kann meine super gescheite Software auch nicht in irgendwas reinbringen, was nicht da ist.
Ja.
Meine Software gerade, also auch das wieder Bewusstsein, ne? 85% der gesamten Software, des gesamten Quellcodes, der weltweit existiert, Studie, die ich mal gelesen habe, jetzt Quelle kann ich leider nicht mehr aus dem Kopf zitieren,
okay. Aber
ich habe so irgendwas irgendwie 85% noch gespeichert, weil es mich selbst überrascht hat. 85% des Quellcodes, der auf der gesamten Welt existiert, lebt in Embedded-Systemen wie unsere Waschmaschine, unsere Kaffeemaschine, irgendwelchen Autos, irgendwelchen Flugzeugen, Zügen, Medizintechnik. Ja, dass der viel kleinere Teil ist Anwendungssoftware. Ja. Also Cloud, IT, Backend, Frontend, sowas. Ja,
das was uns aber sehr, sehr
so, und gerade die Kollegen, die Embedded machen, die können nicht ohne Steuergerät. Das heißt, verkloppt doch mal, hört doch mal auf, endlich die Maschinenbauer und die Hardwerker zu verkloppen nach dem Motto, das sind ja die ewig Gestrigen. Wenn ihr die mit denen nicht könnt, dann wisst ihr nicht, wo ihr eure Software hinschippen sollt.
Definitiv.
So. Das heißt, wir brauchen uns vice versa. Und ich glaube, das ist so mein Appell. Ja, wir müssen miteinander, wir müssen akzeptieren, dass wir unterschiedliche Kulturen haben.
Mhm.
Wir müssen, glaube ich, akzeptieren, dass wir unterschiedliche Fähigkeiten haben, zu sehen. Was aber bedeutet, dass ich auch vice versa immer miteinander reden können muss, um das zu nutzen. Und wir brauchen einander, weil das ist, ohne das werden wir definitiv nicht die Zukunft in diesem digitalen Zeitalter, in dem wir leben, gestalten.
Denke ich auch. Die wird nicht allein in der Cloud passieren.
Nee.
Mike, schön.
Ja, Jörg, war schön mit dir wieder mal beim Kaffee ein Thema besprochen zu haben. Ich gucke auch gerade, ich habe fast leer getrunken, meinen Kaffee.
Ja,
war sehr lecker.
Meiner ist auch leer.
Genau. Es macht mir sehr viel Spaß.
Ich fand nochmal wichtig, tatsächlich, dass wir uns da nochmal ausgetauscht haben, um nochmal zu verstehen, was ist denn so speziell an einem Softwareprojektleiter? Das war mir tatsächlich nicht so bewusst. Und da hast du, glaube ich, recht, dass wir in den Führungsetagen Menschen, die softwarenah sind, ich drücke es mal so aus, eher unterrepräsentiert sind und dass wir dann gerade was das Thema Software angeht, einen viel höheren Übersetzungsbedarf haben.
Ja.
Fand ich sehr spannend.
Gut.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Arbeitstag, Mike.
Wünsche ich dir auch.
Ich fülle jetzt nochmal meinen Kaffee auf und dann geht's wieder an die Arbeit.
Direkt zum nächsten.
Bis dann.
Alles klar, bis dann. Danke dir. Ciao. Wenn unsere Kaffeepause dir wertvollen Input geliefert hat, dann würden wir uns freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würden wir uns natürlich über eine Bewertung oder einen Kommentar bei iTunes
sehr freuen. Und wenn du gerade dabei bist, dann bewerte doch gerne auch die anderen Podcasts, die du so gerne hörst. Wir Podcaster freuen uns immer über das Feedback unserer Hörer. Und wenn du Fragen hast, die du gerne in unsere Kaffeepause einbringen möchtest, dann schick uns einfach eine E-Mail oder eine Nachricht über die sozialen Medien. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Und dies war die Projektmanagement-Kaffeepause mit Jörg und Mike. Wir danken dir fürs Zuhören und lasse dein Projekt rocken.